Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo, schön, dass Sie zur 8. Folge unserer tiermedizinischen Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema Lebensfreude trotz Amputation führt. Viele Tierhalter sind völlig niedergeschlagen, wenn sie erfahren, dass Hund oder Katze eine Gliedmaße amputiert werden muss. Dass die Tiere selbst aber trotzdem ein erfülltes Leben haben und noch viele großartige Jahre mit ihrem Halter erleben können, darüber spreche ich heute mit Tierarzt Patrick Messner. Hallo, Herr Messner.
Hallo, Frau Bauer.
Sie haben in Wien studiert und sind seit 2024 an der Tierklinik Oberhaching.
Richtig. Ich bin nach meinem Studium in Wien dann nach Deutschland gezogen, war zuerst 3 Jahre lang in einer anderen Klinik und bin dann im Oktober letzten Jahres hierher, um meinen Fachtierarzt zu beenden.
Wunderbar. Herr Messner, die Amputation einer Gliedmaße ist meist die letzte Möglichkeit, um das Leben eines Tieres zu retten oder es von starken Schmerzen zu befreien. Die Ursachen sind unterschiedlich. Meine Katze hatte ein Osteosarkom, also einen bösartigen Knochenkrebs, den man eventuell mit einer Amputation der linken Vorderpfote bzw. des linken Beins hätte stoppen können. Kann man das stoppen überhaupt?
Das hängt halt natürlich immer von der genauen Diagnose ab. Bei einem Osteosarkom ist eigentlich jede Maßnahme palliativ. Ja. Klar gibt es immer Ausreißer, aber in den meisten Fällen kann man damit nur, unter Anführungszeichen, Lebenszeit verlängern und Lebensqualität steigern.
Mhm. Ja, wir haben uns damals dagegen entschieden, weil die Mina schon 16 war. Ich glaube, das ist so umgerechnet um die 80 Menschenjahre oder so um den Dreh. Und ja, also ich bereue es jetzt nicht im Nachhinein, weil ich dachte mir, das ist vielleicht doch auch für Sie einfach mit Vorderpfote ist, glaube ich, noch mal schwieriger als Hinterpfote, oder? Hinterlauf.
Also generell stecken Tiere so eine Amputation, wenn sie die Grundvoraussetzungen mitbringen, wirklich erstaunlicherweise gut weg. Klar, eine Amputation der Vordergliedmaße ist aufgrund der Biomechanik immer so ein bisschen belastender und, ich sag's mal, herausfordernder für die Tiere, weil einfach das Gewicht zum Großteil, man schätzt so 60% über die Vorderbeine getragen wird. Jetzt fehlt ein Bein, das heißt, das verbleibende Bein muss quasi diese Mehrlast kompensieren. Mhm. Aber trotzdem, wenn gewisse Grundbedingungen passen, dann kann man auch ein Vorderbein ohne Probleme amputieren und das Tier kann wirklich mit viel Freude und Qualität noch leben.
Haben Sie auch bei Osteosarkom bei der Diagnose schon amputiert und gibt es da so einen Durchschnittswert, wie lange die Tiere dann noch eine schöne Lebenszeit haben?
Habe ich, ja. Das ist sicher eine häufige Diagnose, wo man dann mit den Besitzern über eine Amputation spricht. Nochmal einfach kurz einen Schwenker zum Osteosarkom. Das ist ein hochaggressiver, bösartiger Knochentumor, der verhält sich einfach wirklich grausam. Ja. Die gehen immer mit Schmerzen einher. Das heißt, dieser Tumor tut einfach weh. Die Tiere fallen eigentlich durch eine Lahmheit auf. Ja. Das heißt, das Bein wird nicht mehr richtig belastet. Die humpeln, die möchten sich nicht mehr so richtig bewegen, hüpfen, springen und werden dann beim Tierarzt vorstellig. Und wenn man dann die Diagnose Osteosarkom oder Knochentumor, es gibt ja unterschiedliche Knochentumore, stellt, dann ist das im ersten Moment natürlich für Besitzer vor allem, aber auch einfach für alle Angehörigen und für das Tier schon eine belastende Situation, weil das ist ein einschneidender Punkt im Leben und wir wissen einfach, dass so eine durchschnittliche mittlere Überlebenszeit nach der Diagnosestellung von diesem Osteosarkom bei 1 bis 3 Monate liegt. Also es zeigt einfach, dass das ein wahnsinnig schnell wachsender, aggressiver Tumor ist. Ja, wir wissen auch, dass eine Vielzahl aller Patienten, bei denen man die Diagnose stellt, dass die schon Metastasen haben. Das heißt, wenn man diese Diagnose stellt, ist man meistens schon einfach zu spät dran, ja, ohne jetzt einen Besitzer einen Vorwurf zu machen. Man merkt es einfach nicht vor. Ja, die werden symptomatisch und haben da meistens schon Metastasen. Mit Amputation, wenn die Grundvoraussetzungen stimmen, dann kann man ein bisschen Zeit rausholen. Ja, man schätzt so zwischen 4 und 6 Monate. Das ist schon nochmal eine Verdopplung der Lebenszeit. Wenn man dem Ganzen jetzt, also Amputation und eine Chemotherapie noch anschließt, dann kann man schon mittlere Überlebenszeit von bis zu 12 Monate rausholen. Es gibt auch Berichte von 18 Monaten. Das sind halt statistische Werte, aber man kann deutlich Lebenszeit und Lebensqualität gewinnen durch die Amputation.
Jetzt bei anderen Ursachen, ich sage jetzt mal Unfall oder sowas, da haben wir ganz andere Prognosen, wenn wir jetzt eine Amputation vornehmen, ne?
Genau, also wenn jetzt, nehmen wir mal einen schweren Autounfall her, ja, Katzenfreigänger kommen humpelnd nach Hause, haben oftmals schwerwiegende Knochenbrüche, meistens noch begleitet mit großen Wunddefekten, also großen Wunden. Wenn die Defekte, also die Wunden so schwerwiegend sind oder die Frakturen, die Knochenbrüche wirklich so fortgeschritten sind oder gar infiziert sind, dass man sagt, okay, man kann keine chirurgisch sinnvolle Methode anwenden, um das Bein zu erhalten, dann ist die Amputation immer eine sinnige Option, die dann natürlich mit einer deutlich besseren Lebenserwartung als mit einem Osteosarkom einhergeht. Also da nimmt man das zerstörte Bein und hat dann eigentlich ein normales Leben dann noch vor sich.
Und weitere Gründe könnten sein für eine Amputation, was gibt es denn noch?
Schwere Weichteilverletzungen, ja, also Bisswunden, die sich massiv infizieren, die einfach mit Keimen befallen sind, die schon eine große Resistenzlage gegen den einfach üblichen Medikamenten, Antibiotika haben, die wir einfach nicht managen können und dadurch fortschreiten. Das kann eine Amputation nach sich ziehen, ja, wenn einfach die Wunde nicht mehr zu korrigieren ist, einfach Knochen oder Sehnen oder Nerven freiliegen und wir das einfach nicht schließen können und die Amputation nur noch die einzige Möglichkeit ist, dann ist das einfach eine Option, die man immer in Betracht ziehen muss. Man versucht natürlich mit der heutigen Medizin und mit den Möglichkeiten, die wir glücklicherweise haben, durch bestimmte Therapieansätze, ja, ob es Vakuumpumpen sind oder doch ein Hauttransplantat, große Defekte zu decken. Ja, aber manchmal ist es einfach nicht möglich, ja, weil einfach die Situation das einfach nicht hergibt. Und dann ist eine Amputation schon sinnvoll. Ja. Es gibt auch Nervenverletzungen, ja, wenn wir jetzt große Wunden haben, wo auch wichtige motorische Nerven, also Nerven, die für die Bewegung verantwortlich sind, wenn die beteiligt sind und einfach das Bein nicht mehr adäquat funktioniert, ja, dann wird das nur hinter sich hergeschleift. Das ist per se ja nicht so schlimm, ja, aber durch das Herschleifen entstehen einfach Wunden, die dann auch wieder Probleme machen und dann ist eine Amputation einfach eine schöne Variante, dem ganzen Problem aus dem Weg zu gehen.
Ganz kurz zu den Bisswunden. Sind im Speichel so viele Bakterien, dass es zu solchen, ja, Nekrosen oder so führen kann?
Ja, also die Maulhöhle, egal ob vom Hund oder von der Katze, ist sicher eines der keimbelastetsten Stellen. Ja, wir wissen, wir lassen uns alle gerne vom Hund und von der Katze küssen und abschlecken. Das macht ja uns per se nichts. Ja. Aber in einer Wunde kann das schon zu massiven Problemen führen. Ja, das kann zu Infektionen führen, die einfach durch multiresistente Keime nicht zu managen sind. Ja, und die können dann schon voranschreiten, die können Gewebsnekrosen, also Untergang machen, die können dann durch diese ausbreitenden Infektionen einfach ein systemisches Problem machen, dass sich eine Sepsis, eine Blutvergiftung entwickelt. Wenn große Gewebeteile untergehen, ist auch immer die Gefahr von Thrombenbildung und so weit möchte man es einfach nicht kommen lassen. Mhm. Ja, wenn man es nicht anders managen kann, dann muss das betroffene Bein weg. Ja.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, multiresistente Keime. Jetzt habe ich eine Frage außer der Reihe. Von Krankenhäusern kennt man das ja. Gibt es das in Tierkliniken auch?
Überall, wo natürlich ein hoher Keimdruck ist, ja, ob das jetzt in der Humanmedizin oder auch in der Tiermedizin ist, haben natürlich Keime die Möglichkeit, sich auszubreiten. Es wird natürlich in der klinischen Umgebung immer mit Antibiotika gearbeitet. Man versucht zwar Oberflächen und alles möglichst immer schön zu desinfizieren und sauber zu halten, aber trotzdem bilden sich immer Nischen, wo Keime dann gegen diese Antibiotika mit der Zeit einfach Resistenzen entwickeln können. Und auch wir in der Tiermedizin, sei es jetzt in der Tierzucht, ja, in Stallungen, aber auch in Kliniken, kämpfen tagtäglich mit multiresistenten Keimen.
Ja. Und kommen die Tiere, die infiziert sind, sage ich jetzt mal, wie in einem Humankrankenhaus auch in Quarantäne?
Ja, man isoliert die, man versucht die natürlich zu separieren. Ja, also wenn man schon weiß, man hat ein Tier, mit, das einen multiresistenten Keim hat, ja, sei es in einer Wunde oder sonst wo, dann schottet man die natürlich ab, man hat gewisse Isolationsmaßnahmen und wir tunlichst vermeiden, frisch operierte Tiere irgendwie in die Nähe zu kriegen. Ja, da sind auch ganz strikte Hygieneregeln, wenn Personen von der einen vom einen Tier zum anderen gehen, dann müssen einfach Hygienemaßnahmen eingehalten werden, damit diese Keime nicht von A nach B transportiert werden.
Viele Leute haben ja, ja wirklich so Bedenken, beziehungsweise sagen, ach, das arme Tier und das leidet so. Aber Sie haben schon ganz kurz vorher erwähnt, dass das Tier sieht das nicht so, ne?
Ja, also, ich als außenstehende Person, ich sage jetzt mal, als Nicht-Mediziner kann ich das natürlich nachvollziehen, ja, oder in einem gewissen Maße nachvollziehen. Man sieht ein Tier auf drei Beinen oder gar auf zwei Beinen rumlaufen, rumhumpeln und denkt sich, mein Gott, wie fühlt sich dieses Tier? Ja, und da haben wir schon das Problem, wir vermenschlichen diese ganze Situation. Ja, wenn wir jetzt für uns überlegen, ich habe ein Problem, einen Knochenbruch, mir wird zum Beispiel das linke Bein amputiert, ja, oder nach einem Motorradunfall, dann ist es ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis. Ja, das verändert ab diesem Zeitpunkt alles für mich. Ja, ja. Da ist eine sehr große psychische Komponente dabei. Und genau diese psychische Komponente, die fällt bei den Tieren weg. Ja, aber das übertragen wir, aber das hat das Tier per se selbst nicht. Ja, das denkt sich nicht, jetzt fehlt mir das Bein, jetzt kann ich das und das nicht mehr machen, sondern das Bein ist weg. Es tut am Anfang weh. Ja, wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, dann habe ich jetzt drei Beine und damit führe ich ein genauso gutes Leben wie vorher mit vier. Ja, die vermissen dieses Bein nicht. Und das ist das Schöne. Und deshalb finde ich, dass, wenn es eine gerechtfertigte Amputation ist, keine Qual für das Tier, sondern eine Bereicherung.
Ja. Kommen wir nochmal zu den Ursachen. Hund und Katze können ja auch Diabetes bekommen.
Ja,
das stimmt. Beim Menschen weiß ich, da kann es auch zur Amputation kommen. Ist das bei Tieren auch so?
Also ich selbst habe es noch nie persönlich gesehen, aber ich weiß, dass es das gibt. Ja, es ist dasselbe Grundproblem wie in der Humanmedizin. Also das Grundproblem ist dieser chronisch erhöhte Blutzuckerspiegel, ja, der führt einfach im Laufe der Zeit zu einer sogenannten peripheren diabetischen Neuropathie. Ja, klingt fürchterlich kompliziert. Es ist nichts anderes, als dass die feinen Nervenenden einfach durch diese chronische Zuckerüberladung einfach absterben. Ja, und damit einhergeht einfach ein Gefühls- und Sensibilitätsverlust in diesen betroffenen Arealen, wo diese Nerven untergehen. Ja. Das per se ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme ist, die Tiere und auch die Menschen, das haben die ganz gerne an den Beinen unten, die merken nicht, wenn da eine kleine Wunde ist. Ja, die spüren das nicht mehr, weil die können den Schmerz nicht wahrnehmen, haben gleichzeitig durch die Diabeteserkrankung einfach schlechte Wundheilungssituationen und dann können sich zu so ganz anfänglich kleinen Wunden riesengroße Wunden entwickeln, die dann einfach schwer zu managen sind. Ja, und das gibt's.
Aber haben Sie selber noch nicht erlebt?
Habe ich selber zum Glück nicht erlebt, weil hat, glaube ich, sicher auch den Grund, dass einfach die Diabeteserkrankung
selten
beim Haus.
Ist.
Ja, es kommt schon vor, aber die Leute managen das gut. Ja, man monitort das, man misst den Blutzuckerspiegel, die machen das zu Hause, die Besitzer. Ja, das ist dasselbe wie beim Menschen, man muss ein bisschen gepikst werden, dann nimmt man einen Tropfen Blut, dann weiß man, wie hoch der Spiegel ist und abhängig davon wird dann die Insulindosis berechnet und verabreicht. Ja, also ich glaube, das sehen wir einfach selten, weil die Leute diese Erkrankung gut managen zu Hause.
Und sie ist wirklich relativ selten. Ich habe ein bisschen recherchiert, 1%, bis zu 1% bei Hund und Katze ungefähr.
Das ist zu so einer,
zu einer Diabetes, dass sie Diabetes haben.
Ja, das ist so generell ist eine seltene Erkrankung. Und dass dann noch eine Wunde entsteht, die dadurch...
Noch seltener.
Ist noch seltener.
Ja. Ja. Aber jetzt haben wir noch andere Ursachen. Arthrose zum Beispiel.
Genau.
Was passiert da genau?
Bei Arthrose ist es meistens so, dass selten nur ein Gelenk betroffen ist. Ja, Arthrose ist in der Regel beim Tier genauso wie beim Menschen einfach eine Erkrankung, eine Verschleißerkrankung, die mit zunehmendem Alter einfach entsteht. Ja, und dann habe ich oftmals viele Gelenke gleichzeitig betroffen. Ja, da ist jetzt Wenn man sich überlegt, okay, die Beine tun weh, sagen wir, das linke Hinterbein tut mehr weh als das rechte, amputieren wir das einfach so. Einfach ist das nicht geregelt, weil ich natürlich immer noch andere Beine habe, die auch mit Arthrose betroffen sind. Ja.
Die Arthrose ist nochmal genau, ist das eine Entzündung, die drin steckt?
Das ist ein Verschleiß im Gelenk, ja, wo durch unterschiedliche Grundprobleme, ja, sei es, dass das Gelenk nicht richtig ausgebildet ist, dass es überbelastet wurde, dass Entzündungen drin waren, die nicht gemanagt wurden, Knochenbrüche, Gelenksnarben, die einfach dazu führen, dass es zu chronischen Entzündungsprozessen im Gelenk kommt, die dann einfach zu unkontrollierten Knochenanbauten und Knorpeluntergang führen, die dann einfach
zu Schmerzen
chronischen
führen.
Schmerzen erzeugen. Und dass man jetzt da amputiert ist, äußerst selten. Wir haben glücklicherweise einfach die Möglichkeit, Arthrosen gut konservativ zu managen, ja, mit langwierigen Schmerzmedikamenten, Physiotherapie und dergleichen. Und wenn alles nichts hilft, ja, dann kann man, und das machen auch wir hier im Haus, ein künstliches Gelenk einsetzen. Das heißt, man umgeht dieses Problem. Ja, man hat das betroffene Gelenk, das Schmerz macht. Dann nehmen wir jetzt ein Hüftgelenk her und da wird ein künstliches Gelenk eingesetzt. Das heißt, ich umgehe eine Amputation, indem ich das Gelenk einfach ersetze.
Ja, was noch zu einer Amputation führen kann, ist zum Beispiel Erfrierungen oder Verbrennungen, ne?
Möglich, sehr, sehr selten, ja. Also Verbrennungen kann es natürlich geben, Erfrierungen auch, ja, aber das ist was man also ganz selten sieht. Ja, also.
Welche Erfahrungen haben Sie denn generell gemacht? Was ist denn die häufigste Ursache für eine Amputation bei Ihnen?
Also ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, ja, aber ich gehe davon aus, dass schwerwiegende Traumata, ja, schwere Brüche oder auch Wundinfektionen mit großen Weichteildefekten einfach sicher die häufigste Ursache sind, dass man amputiert. Und dann kommt sicher ganz knapp dahinter Tumorerkrankungen, ja, die einfach eine so schwere Schmerzhaftigkeit verursachen, dass das Bein einfach weg muss. Ja. Und ich habe es einfach schon selbst mehrfach erlebt, man kann durch die Amputation auch bei einem Tumorpatienten wirklich Lebensqualität rausholen.
Was sind denn so die Für und Wider, also Pro- und Contra-Argumente, die vor so einer Operation geführt werden?
Also man muss, wenn man das in Betracht zieht, ein Bein zu amputieren, müssen alle in einem Boot sein. Ja, das heißt, die Besitzer müssen wissen, was auf sie zukommt. Ja, also das muss man im Vorhinein ganz klar mit den Besitzern kommunizieren, wie auch die Nachsorge abläuft. Das Tier muss die Grundvoraussetzungen mitbringen und man muss selbst als Tierarzt auch das managen können, dass man das Bein amputiert. Ja, und das Tier danach stationär mal für eine kurze Zeit zumindest auch nachsorgen kann, vor allem für die Schmerztherapie. In erster Linie, und das ist der Fokus immer, steht das Tier. Ja, also man muss sich im Klaren sein, wenn ich das mache, muss das Tier Lebenszeit dadurch gewinnen und Lebensqualität gewinnen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann finde ich, ist die Diskussion da schon beendet. Man nimmt natürlich damit ein Grundproblem, zumindest mal, wenn es jetzt keine Tumorerkrankung ist, sondern jetzt ein gebrochenes Bein, was einfach nicht zu korrigieren ist, und nimmt damit den Punkt des Schmerzens. Das heißt, man amputiert das Bein. Es führt natürlich anfangs schon zu Schmerzen. Ja, so eine Amputation ist sicher die größte künstliche Wunde, die man als Chirurg einem Tier zusetzen kann. Ja, das geht einfach mit einem großen Weichteilschaden einher. Das tut anfangs weh, das braucht auch einige Zeit, bis das heilt. Ja, man muss auch,
wie lange dauert das ungefähr?
Es ist unterschiedlich, ja, ob hinten oder vorne. Also eine Vorderamputation ist sicher ein bisschen langwieriger, weil einfach die Wundfläche noch mal ein bisschen größer ist. Man entnimmt da ja auch das Schulterblatt, das muss man da mit wegnehmen. Ja.
Ach, muss man?
Das
immer.
Nimmt man da weg, ja, weil es einfach in der Biomechanik dazugehört. Ja. Bei der Hintergliedmaße kann man entweder im Hüftgelenk amputieren, wenn ich jetzt die gesamte Gliedmaße entfernen möchte, oder man lässt einen kleinen Teil vom Oberschenkelknochen noch stehen, was meistens nur für die Optik da ist. Ja. Aber das Tier muss natürlich die Grundvoraussetzungen mitbringen. Es muss eine gewisse Fitness haben, wir dürfen keine großen Begleiterkrankungen haben. Das Tier muss ruhig gehalten werden können danach, damit die Wundheilung abläuft. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich dem Tier damit eigentlich nur Gutes tun.
Ja, naja, und Kontraindikation ergibt sich dann eigentlich von selbst.
Ja,
ne?
Also ältere Tiere, die einfach Begleiterkrankungen, schwere Herzprobleme, andere neurologische Defizite, Wundheilungsstörungen haben, bei denen ist das nicht ratsam, weil einfach die Komplikationsrate und die Heilungsphase danach einfach zu schwierig wäre und die Tiere einfach dann nicht profitieren würden. Sie müssen auch kognitiv in einer gewissen Situation sein, dass sie das auch wegstecken. Das heißt jetzt nicht, dass sie mit dem Verlust des Beines per se klarkommen müssen, sondern die müssen klarkommen, dass sie dann anfangs dreibeinig sind. Ja, das ist auch von der Balance her schon was, wo sich die Tiere anfangs dran gewöhnen müssen. Dem die Diagnose feststeht, und das geht meistens mit schon einer ausführlichen bildgebenden Diagnostik voraus. Das heißt, man macht wahrscheinlich ein CT in den meisten Fällen. Ja. Bei einem Knochentumor, weil die Amputation ist ja Ultima Ratio, da gibt es kein Zurück mehr, wird man den Tumor auch vorab mal beproben. Also man wird ein Stück vom Knochen wegschneiden, man schickt den in die Histopathologie, ja, und kriegt dann ein paar Tage später den Befund. Und wenn dann der Verdacht erhärtet ist, sagen wir, das ist ein Osteosarkom, dann kommen die Tiere zeitnah zu uns, die werden von uns entgegengenommen, von den Chirurgen. Man spricht nochmal alles mit den Besitzern durch, dann wird das Tier in die Anästhesie verbracht und da läuft die gesamte Prozedur eigentlich ab wie in der Humanmedizin. Das heißt, es wird ein Venenkatheter gelegt, das Tier wird mit Medikamenten, abhängig von der Erkrankung, in Narkose gelegt. Man hält die Narkose aufrecht über ein Inhalationsgas. Das Monitoring, also die Überwachung, ist eins zu eins dieselbe wie in der Humanmedizin. Ja, wir verwenden humanmedizinische Anästhesiegeräte. Also der Standard ist da sehr, sehr hoch. Nachdem dann die Gliedmaßen und die betroffene Stelle rasiert und gewaschen und desinfiziert wurde, kommt dann mein eigentlicher Part als Chirurg dazu. Man entfernt die Gliedmaße vorne oder hinten, je nachdem, was dann gefragt ist. Es ist ein routinierter Eingriff, der natürlich wie jede OP gewisse Komplikationen mit sich bringen kann, ja, aber es ist ein überschaubares Komplikationsrisiko.
Gibt es ein Risiko?
Wundheilungsstörungen, mhm, ja, ist immer eine Möglichkeit. Es kann auch immer zu Infektionen und dann zu Wundheilungsstörungen kommen. Es kann zu Blutungen, Schwellungen kommen. Das sind einfach die üblichen Komplikationen, die bei jedem chirurgischen Eingriff möglich sind, ja, aber es ist überschaubar. Also es ist vertretbar, wenn man sagt, okay, man amputiert und die Risiken sind da eher gering. Ja. Die Tiere müssen sich danach dran gewöhnen, das tut anfangs auch weh. Ja, man kann Schmerzmanagement technisch mittlerweile schon viel machen. Ja, man kann auch einen sogenannten Schmerzkatheter in die Wunde einbringen. Das heißt, es ist wie ein kleiner Schlauch, den man, bevor man die Haut verschließt, komplett in das Wundbett einbringt, über diesen Schlauch man dann einfach Schmerzmedikamente direkt an den Ort des Geschehens bringen kann. Dazu müssen die Tiere natürlich stationär sein. Wenn man dann direkt an den Ort des Geschehens einfach auch ein Schmerzmittel zusätzlich zu den intravenösen Schmerzmedikamenten noch anbringen kann, weil man einfach weiß, dass wenn man die Tiere gerade in der Anfangsphase einfach gut Schmerzmanagement technisch abholt, ja, und die gar nicht in diesen unheimlichen Schmerzzyklus reinkommt, dass die Wundheilung, weil der Cortisolspiegel ist niedriger, ja, die Wundheilung ist einfach viel besser und die Tiere kommen einfach viel schneller wieder auf die Beine. Ja, und danach muss man einfach gewisse Maßnahmen treffen, damit das Ganze auch wieder positiv weiter ins Rollen kommt.
Wie reagieren die Tiere? Ist das sehr unterschiedlich?
Hängt wieder davon ab, vorne oder hinten, und wie ging es den Tieren vor und wie fit und agil sind die. Also kurz nach der OP spüren die natürlich nichts, weil die Narkosemedikamente noch sehr gut wirken. Es wäre natürlich gelogen, wenn ich sagen würde, das tut nicht weh, ja, das tut einfach weh. Trotz Medikamente, ja, trotz Medikamente ist das was, wo die Tiere sicher einen gewissen Schmerzlevel haben und auch aushalten müssen, aber man kann den wirklich gut managen. Ja, wir haben tolle Anästhesisten, die da wirklich ganz flink sind und wissen, was sie wann zu geben und zu tun haben, und das managt man wirklich sehr gut. Und wenn die Tiere dann nach Hause kommen, kriegen die schon eine gewisse Menge an verschiedenen Schmerzmedikamenten mit. Man versucht ja, die Dosis so gering wie möglich zu halten und kombiniert unterschiedliche Medikamente, damit man einfach die ganz einheitlich abdeckt, und dann zu Hause geht es dann recht zügig, sobald dann die ersten paar Tage vorbei sind, dass man die Tiere schon mobilisiert. Ja, auch die müssen sich auf den
Reihen
fast, ja, also Physiotherapie, wenn jetzt die Wundheilung so nach 14, 21 Tagen gut abgeschlossen ist, ist Physiotherapie, und das habe ich selbst schon öfters miterlebt. Ist da ein besonderer Patient immer in Erinnerung. Der hatte schon, ja, so phantomartige Schmerzen, ja. glaube nicht, dass es per se Phantomschmerzen waren, sondern ich glaube, es waren einfach Schmerzen am Amputationsstumpf, an der Wunde durch Verklebungen, einfach die im Rahmen der Wundheilung entstanden sind, gerade mit der angrenzenden Muskulatur. Und immer wenn natürlich der Hund sich bewegt hat, hat er aufgejault. Und das zeigt einfach, dass durch die Hautbewegung da vermutlich Verklebungen waren, einfach das geziebt hat. Und das konnte, gerade bei dem letzten Hund, den ich hatte, mit Physiotherapie wahnsinnig gut und schnell.
Das gedehnt wird alles.
Ja, man hat das massiert, man hat das ein bisschen durchgeknetet, so haben sich dann diese Verklebungen gelöst. Der ist mir so in Erinnerung geblieben, weil es so ein schöner Fall ist. Ja. Der war Ende letzten Jahres, also es war November, Dezember, war dieser Hund bei mir keine 3 Jahre. Also der war noch 2 Jahre alt, ein großgewachsener Deutsch, kurzer, 30 Kilo schwer, in der Blüte seines Lebens. Ja, hat angefangen zu ganz subtil zu humpeln, ja, hat beim Haustierarzt alle konservativen Maßnahmen mit Schonung, Schmerzmedikamenten, alles durchprobiert, wurde anfangs besser und dann aber eigentlich schlimmer. Ja, waren dann bei mir zur Zweitmeinung. Bei mir war dann ganz schnell klar, es war die linke Vordergliedmaße und auch im Unterarmbereich, da hat es einfach wehgetan.
Aber was hatte er?
Ich habe einen Röntgen geschossen und es war eigentlich klar, das war ein Knochentumor. Oh. Ja, das war, und man muss sich mal das überlegen, der Hund war keine 3 Jahre alt. Ja. Und da war eigentlich schnell klar, der Hund konnte das Bein nicht mehr belasten, das war, der war von unheimlichen Schmerzen begleitet. Okay. Da war jung und gesund. Klar, ich habe die Prognose und das Ganze mit den Besitzern intensiv besprochen, aber wir haben uns dazu entschlossen, CT, wir beproben den Knochen, sobald wir das Ergebnis haben, wird das Bein amputiert. Und wir haben dann recht zügig amputiert. Es war auch ein Osteosarkom. Und jetzt sind es 8 Monate nach der OP. Und der Hund lebt immer noch. Und ich stehe in engem Kontakt mit den Besitzern. Sie schicken mir regelmäßig Fotos und Videos. Ich habe gerade letzte oder vorletzte Woche wieder ein Video bekommen. Der freut sich des Lebens. Ja, der hüpft herum, der tollt herum. Dem geht's prächtig. Mhm. Ja, trotz 30 Kilo und ein fehlendes Vorderbein. Ja, der kompensiert es mit einem Bein wunderbar, ohne dass er Probleme hat. Der hatte aber anfangs Schmerzen nach der OP. Der hatte diese Verklebungen, Verwachsungen, die haben aber gut gelöst.
Ja. Und wird er auch weiterhin untersucht, ob er Metastasen hat oder so?
Man überwacht das schon engmaschig. Ja. Ja, jetzt haben wir mal, wir waren alle verblüfft, dass er jetzt die 8-Monats-Marke jetzt geknackt hat. Ja, wir konnten auch leider, man kann ja auch oftmals eine Chemotherapie noch anschließen, um das Ganze ein bisschen zu verlängern. Das war jetzt bei diesem Hund nicht möglich, weil die Besitzerin zu dem Zeitpunkt einfach schwanger war. Ja, da fällt die Chemo raus. Das ist dann keine Option. Ja, ich kann,
ach, das kann man nicht machen beim
nein,
Hund? Wenn
ja, weil natürlich diese Chemotherapeutik ja auch über mehr Körperflüssigkeiten und Sekrete einfach ausgeschieden werden. Ah, das ist keine Option, dass eine Besitzerin, die schwanger ist oder kleine Kinder oder Kinder im Haus hat, die dürfen da keinen Kontakt haben. Ja. Und diese Chemotherapie geht über mehrere Wochen. Das heißt, man müsste den Hund lange, lange separieren in einer Zeit, wo man sagt, okay, ich weiß eh nicht, wie viel Zeit ich mit dem Tier noch habe. Also war das hier in diesem Fall einfach keine Option. Und trotzdem sind wir jetzt lange über der Statistik, ja, was einfach toll ist.
Sie kommen ja aus Österreich?
Richtig.
Ich habe mal in Österreich bei einem Wettbewerb gedreht. Das war Behinderter Hund, na und? Und ich war wirklich, ich möchte jetzt einfach nochmal zum Abschluss sagen, ich war wirklich begeistert und positiv überrascht, was die Hunde für eine irrsinnige Lebensfreude hatten. Die mussten dort einen Parcours meistern mit durch den Tunnel und über Brücken und also ein richtiger Agility-Parcours. Und ja, die meisten waren halt mit dem Rolli unterwegs, ja. Aber es waren dann auch ganz viele mit Orthesen, Prothesen, da gibt es ja alles Mögliche. Und es war sogar ein zweibeiniger Hund, der ist auf den Vorderbeinen gelaufen, wie er jetzt im Handstand sozusagen.
Also man muss das sehen.
Ja, ja.
Man kann davon erzählen und viele werden wahrscheinlich die Augen rollen und das einfach nicht nachvollziehen können, aber man muss das sehen, was für eine Lebensfreude und auch was für eine Lebensqualität amputierte Tiere, Hunde, Katzen oder auch, ganz egal, ja, natürlich wenn es größere Tiere sind, wird das Ganze einfach schwierig, aber gerade bei Hunden und Katzen, was die für eine Lebensqualität und Lebensfreude haben, ja, die vermissen dieses Bein nicht und die halten im Sprint den Vierbeinigen, die halten da locker mit, ja, die sind da nicht benachteiligt, die kompensieren das wahnsinnig gut und man kann denen damit wirklich Lebensqualität und Lebenszeit schenken und ich kann das nur empfehlen.
Ich hatte dann auch eine Orthopädin interviewt sozusagen, also die hat eine Orthopädie-Technikerin eigentlich, die eben diese Prothesen und Orthesen, die kam aus der Humanmedizin. Und irgendwann wurde sie angesprochen von jemandem, der einen behinderten Hund hatte. Und dann hat sie das mal so entwickelt und ist dann umgesattelt und macht jetzt nur noch Prothesen, Orthesen für ja, Hunde und ich weiß nicht, ob Katzen auch dabei sind.
Gibt es, er ist natürlich noch seltener verbreitet. Ja, man muss diese Prothesen dann individuell anfertigen für die Tiere, ist natürlich sicher auch immer ein Kostenfaktor, den man einfach auch berücksichtigen muss. Ja, das ist nicht ganz so ohne. Und natürlich muss das Tier auch von der Amputation die Möglichkeit mitbringen, dass man da eine Prothese anbringen kann. Ja, oftmals muss man ganz hoch amputieren, da fällt diese Option einfach weg.
Ja, und auch für den Alltag gibt es ja unglaublich viele Hilfsmittel, ne? Also was ich zum Beispiel so rutschfeste Matten, damit die jetzt auf dem Parkettfußboden besser laufen können oder aufstehen können, ne, an ihrem Platz. Oder ja, zum Einstieg ins Auto Hunderampen oder so Tragegurte. Gibt ja wahnsinnig viele Sachen, ne?
Genau, ja, also im Markt gibt es da wirklich schon viel, ja. Kommt so ein bisschen aus der Schiene für die älteren Patienten, die einfach nicht mehr ins Auto reinhüpfen können. Ja, da gibt es einfach Rampen oder so kleine Stufen. Das ist sicher was man einem dreibeinigen Hund auch anschaffen sollte, weil er sich dann einfach leichter tut in der ersten Phase nach der OP. Und da sind die Besitzer auch meistens ganz kreativ. Kann man auch selbst was basteln, einfach gewisse Tragehilfen, damit man das Tier anfangs unterstützt. Ja, das ist natürlich noch geschwächt von der OP. Und
beim Treppensteigen
muss,
zum Beispiel.
Genau, ja. Muss auch erst mit der Dreibeinigkeit klarkommen. Dann kann man die schon einfach vom Gewicht her unterstützen mit einer Tragehilfe. Mhm. Ja, das ist schon was, gibt schon tolle Dinge.
Vielen Dank, Herr Messner, für den Einblick in das Thema Amputation. Tja, vielleicht fällt es jetzt dem einen oder anderen Halter nun leichter, eine Entscheidung zu treffen. Und bei uns geht's in der 9. Folge weiter mit dem Thema Welpencheck. Wir geben Ihnen einen Überblick, was so ein Check-up beinhalten sollte, damit der Welpe gut ins Leben kommt. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und Baba, sag ich diesmal.
Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.